Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Zeitung lesen, Formulare ausfüllen und unterschreiben, Mails checken und beantworten. Alles Dinge, die man halt so macht und die auch zeigen, dass wir im Alltag immer wieder etwas lesen oder schreiben müssen. Was für die meisten ganz selbstverständlich ist, ist für mehr als 6 Millionen Menschen in Deutschland allerdings ein Problem. Sie können manchmal nur einzelne Sätze lesen und schreiben. Längere Texte zu verstehen fällt ihnen schwer. Wir nehmen den morgigen Welttag der Alphabetisierung in Campus und Karriere zum Anlass, uns mal genauer anzuschauen, warum so viele Menschen in Deutschland trotz Schulbildung zu den sogenannten funktionalen Analphabeten zählen, also kaum lesen oder schreiben können. Wir reden über Ursachen, aber auch über Lösungsansätze und dabei sind auch Ihre Erfahrungen und Ihre Meinung gefragt. Rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464. Sie können sich, wenn Sie möchten, auch anonym an unserer Gesprächsrunde beteiligen oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Bis 3 im Studio ist Regina Brinkmann. Analphabetismus in Deutschland ist unser Thema und wir wollen mehr darüber erfahren, warum so viele Menschen nicht richtig lesen und schreiben können. Wie schaffen es Betroffene, sich Hilfe zu holen? Welche Rolle können Arbeitgeber und Kollegen dabei einnehmen? Welche Kurse und Fortbildungsangebote sind eigentlich sinnvoll? Das sind so Fragen, die uns heute in Campus und Karriere bis 15 Uhr hier beschäftigen werden. Und wenn Sie Antworten oder auch vielleicht neue Fragen oder einfach Ihre Meinung zum Thema beisteuern möchten, dann rufen Sie uns an unter der 00800 4464 4464. Und mit uns im Gespräch sind heute folgende Gäste: Ilka Koppel, Juniorprofessorin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Nicola Amrain, zuständig bei der VHS Berlin-Neukölln für den Bereich Grundbildung, Nils Bernstengel, er ist Mentor an einem Alphabetisierungsprojekt des Deutschen Gewerkschaftsbundes, das nennt sich Mento, und Tim Thilo Fellmer, Buchautor und ehemaliger funktionaler Analphabet. Mit ihm starten wir hier auch diese Runde, Herr Fellmer. Sie sind insgesamt 11 Jahre zur Schule gegangen und am Ende Ihrer Schulzeit konnten Sie nicht richtig lesen und schreiben. Wie kam es dazu?
Ja, das kam dadurch dazu, dass ich damals, 74 war das, eingeschult worden bin und war damals ein Kind, wie man eigentlich sich so ein Kind vorstellt. Ich habe mich auch auf Schule gefreut. Ich habe vorher auch Schule gespielt und kam dann in diese Schule damals und habe dann aber relativ schnell für mich festgestellt, dass ich ein Stück weit von Anfang an mich ein Stück weit abgehängt gefühlt habe. Ich bin einfach mit den Methoden dort nicht zurechtgekommen, die angewandt worden sind, gerade wenn es ums Lesen und Schreiben vermitteln ging. Ich habe das Gefühl gehabt, dass ich mit der Lehrerin, die sehr streng eigentlich auch war, so habe ich sie wahrgenommen, also sehr autoritär, nicht zurechtkam. Und so wurde meine Schulfreude mir eigentlich relativ schnell genommen und wich dann relativ schnell dann auch in der Schulangst und einer gewissen Überforderung, die ich in der Grundschule wahrgenommen habe. Also rückblickend für mich würde ich sagen, die Lehrerin, die wir damals gerade im Deutschunterricht hatten, war da auch ein Stück weit einfach überfordert. Ich mache ihr da gar keinen Vorwurf. Mit der großen Klasse, die wir auch waren, um die 30 Kinder, ja einfach so individuell auf uns einzugehen, wie es hätte sein müssen. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich nicht der Einzige bin, der da durchs Raster gleich von Anfang an fällt. Und hatte wohl auch nicht eine große Methodenvielfalt mit dem Gepäck und auch gar nicht die Zeit, um mit dem Einzelnen dementsprechend arbeiten zu können. Und so wurde auch gar keine Beziehung zu uns eigentlich aufgebaut. Und ich denke mir, das ist auch ein ganz wichtiges Element, einfach eine Beziehung zu Menschen aufzubauen, wenn man ihnen etwas vermitteln will. Und diese Rahmenbedingungen waren so. Und dann ging es weiter in die weiterführende Schule, nachdem ich auch in der Grundschule einmal gleich in der ersten Klasse nicht versetzt worden bin. Und da hat sich das Ganze noch zugespitzt, nämlich dass ich in der Grundschule eigentlich kaum Lesen und Schreiben gelernt habe. Und die Ansprüche werden natürlich in der weiterführenden Schule noch viel, viel stärker diesbezüglich.
Aber Herr Fellmer, wie geht man denn damit um? Also Grundschule haben wir erfahren, wie Sie sich da als sehr junger Schüler gefühlt haben. Wie laviert man sich dann auch durch die weiteren Jahre? Wir reden ja von insgesamt 11 Jahren.
Ganz genau. Also wie eben erwähnt, also die Grundschule waren bei mir dann ja schon 5 Jahre, weil ich die erste Klasse einmal wiederholen musste. War auch ein ganz, ganz schlimmer Moment für mich. Es war ein Stigma natürlich dann auch, was da auf mir lastete. Und in der weiterführenden Schule hat man sich dann noch mehr damit konfrontiert gesehen, dass Anforderungen an einen herangetragen worden sind, die man gar nicht leisten kann. Und das ist ja auch nicht ein Thema, was sich nur im Deutschunterricht widerspiegelt, sondern das ist ja fächerübergreifend. Es gibt ja nahezu kein Fach, wo man nicht mit dem Lesen und Schreiben auch zu tun hat. Und also bei mir war es dann wirklich nur der Sportunterricht, wo ich mal für mich ein Erfolgserlebnis hatte, oder im Kunstunterricht. Und wie geht man damit um? Man ist wirklich ständig in der Überforderung. Es ist sogar eine Form von Angst, eine Schulangst, die ich dann entwickelt habe. Und das macht natürlich auch mit einem persönlich ganz viel. Also das ist etwas, dass die Selbstwahrnehmung, das Selbstbild, was da entsteht, ist wirklich geprägt davon, dass man denkt, man ist minder bemittelt und dumm. Und man versucht dann auch zu kompensieren. Also ich habe dann versucht zu kompensieren. Ich weiß, dass das viele Betroffene dann machen. Und dann war ich dann teilweise der Klassenclown, der Klassenrüpel. Obwohl ich für mich damals auch schon gewusst habe, dass das nicht der Weg ist. Aber ich habe es trotzdem getan.
Wie sind denn Ihre Eltern damit umgegangen?
Ja, meine Eltern waren gerade in der Phase, als ich in die Grundschule kam, auch in der Situation. Mein Vater war selbstständig, die wirtschaftliche Lage war nicht so einfach. Er hatte gerade groß gebaut, ein Mehrfamilienhaus als Altersversorgung für meine Eltern dann auch. Und wir waren auch eine große Familie, also insgesamt 6 Kinder, wo die beiden Ältesten nicht mehr direkt in der Wohnung mitgewohnt haben, aber auch noch im Haus in eigenen Wohnungen. Und meine Mutter hat dann auch noch meinen Vater auch teilweise in der Firma unterstützt, ja. Und da war auch eine gewisse Überforderung einfach da. Und an der Stelle aber auch nochmal ganz klar gesagt, ich bin einfach auch fest der Meinung, dass Eltern jetzt auch nicht, die Verantwortung dann haben, gerade wenn es Kinder sind wie ich, die jetzt, sagen wir, vielleicht nicht so talentiert sind, die Schriftsprache nach Schema F ganz schnell mal zu lernen, oder das heißt ganz schnell mal ganz normal in Anführungsstrichen zu lernen, sondern da eine besondere Didaktik nötig hätten. Meine Eltern haben schon das im Rahmen ihrer Möglichkeiten getan, was sie tun konnten. Meine Mutter hat sich mit mir hingesetzt und hat ein Diktat gemacht und so weiter, aber das war nicht ausreichend.
Also Diktat, aber war denn dann auch am Ende richtig gelernt, klar, unser Sohn kann eigentlich nicht richtig lesen und schreiben? Also das war denen schon ganz deutlich klar auch, oder?
Naja, die ganze Tragweite hat meine Mutter in erster Linie vielleicht erkennen können, weil mein Vater, wie gesagt, durch die Situation, dass er selbstständig war mit einer Firma mit mehreren Mitarbeitern, hatte eine Werbeagentur, und die wirtschaftliche Lage damals alles andere als einfach war, war er wirklich da ein bisschen außen vor. Und meine Mutter hat wirklich in dem Rahmen ihrer Möglichkeiten getan, was sie tun konnte. Nur war es damals auch nicht so, dass es ein großes, breites Angebot an Nachmittags Unterstützung gegeben hätte, wie es heute der Fall ist. Und aber auch da ist ganz wichtig auch zu sagen, das, was da außerschulisch passiert, muss ja finanziert auch sein. Und manche Eltern können sich das auch nicht leisten. Und wir waren in der Situation, wir hätten uns das leisten können, aber da gab es das Angebot in der Form noch nicht. Und und darum bin ich der Meinung, das gehört in die Schule, also die notwendige Unterstützung, die da stattfinden muss, weil sonst viele Kinder, die aus sozial schwachen oder bildungsfernen oder sozial schwachen vor allem Familien kommen, sind da dann auch so abgehängt, dass Eltern das gar nicht leisten können, außerhalb der Schule dann einen Förderunterricht zu bezahlen.
Die Rolle der Schule beschäftigt uns hier auch noch, und auch noch einige biografische Wegmarken von Ihnen. Frau Koppel beschäftigt sich als Wissenschaftlerin mit dem Thema Alphabetisierung schon sehr lange. Frau Koppel, warum verlassen so viele Menschen wie Herr Fellmer zum Beispiel die Schule, ohne richtig lesen und schreiben zu können?
Ja, das ist ja, wie Herr Fellmer auch schon gesagt hat, manchmal, oder liegt es manchmal auch an der Überforderung der Lehrperson. Also wenn man sich das vorstellt, eine Lehrerin oder ein Lehrer hat 30 Kinder in der Klasse, und dann gibt es jemand, der eben jetzt nicht so gut lesen und schreiben kann, wie es eigentlich der Abschluss vorsieht. Und dann die Lehrperson aber nicht unbedingt die Kapazitäten haben, sich um jeden Einzelnen zu kümmern, und dann vielleicht doch lieber sagen, ach gut, naja, in anderen Fächern ist die Person ja ganz gut, kriegt die Person vielleicht doch noch so eine Note, dass sie die Schule mit einem Abschluss verlässt. Und das zeigt ja auch jetzt die aktuelle Studie zu dem Thema, dass ein Großteil tatsächlich auch einen Schulabschluss hat. Und das hat dann meistens ist es darin begründet, dass die in der Schule natürlich nicht die Aufmerksamkeit bekommen. Aber, wie es jetzt bei Herrn Fellmer anscheinend nicht der Fall war, aber das gibt es natürlich auch oftmals, dass die Familie da jetzt nicht so die Aufmerksamkeit auch drauf richtet, welche Leistungen die Kinder in der Schule erbringen.
Das heißt, wie sieht so die biografische Entwicklung der meisten aus, die eben unter dieser Schwäche dann leiden?
Ja, also man kann natürlich jetzt nicht alle da über einen Kamm scheren. Letztendlich kann man sagen, also es gibt verschiedene Faktoren, die zusammenkommen. Also das kann man schon sagen. Es ist oftmals ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Und es betrifft schon meistens die, die aus bildungsfernen Familien kommen, sozial schwächeren Familien. Das kann man schon sagen. Letztendlich muss man aber auch ganz klar sagen, man kann jetzt nicht sagen, die stammen nur aus dem und dem sozialen Milieu. Also da gibt es schon auch Unterschiede. Letztendlich kann man sagen, Intelligenz ist eher nicht ein Faktor, der da eine Rolle spielt, aber die Unterstützung, die sie zu Hause bekommen, die Aufmerksamkeit, die sie zu Hause bekommen und die Unterstützung, die sie in der Schule bekommen oder halt eben auch nicht bekommen.
Wie gut oder schlecht können denn ja Betroffene am gesellschaftlichen Leben teilnehmen? Also ich stelle mir das an manchen Stellen sehr schwer vor.
Ja, das ist auch tatsächlich an manchen Stellen wirklich schwer. Gerade jetzt auch im Zuge der Digitalisierung kommt man da vor, ja, steht man vor noch mehr Herausforderungen, muss man eigentlich sagen. Also letztendlich ist es so, das wird Herr Fellmer wahrscheinlich auch nochmal bestätigen können, also die Personen, die das betrifft, die haben ganz viele Strategien eigentlich, um im Leben zurechtzukommen, so gesehen. Also die haben oftmals auch Personen, die davon wissen, die sie dann unterstützen, wenn es zum Beispiel darum geht, einen Antrag auszufüllen oder zu Behörden zu gehen und da etwas dann auszufüllen. Und dann gibt es so klassische Ausreden wie, ich habe meine Brille vergessen und ich möchte ihn gerne mitnehmen und zu Hause ausfüllen. Gut, bis dahingehend auch, dass manche Verletzungen vortäuschen oder sich tatsächlich verletzen. Das sind jetzt Extremfälle, aber da gibt es verschiedenste Strategien. Also ich bin immer wieder ganz beeindruckt auch. Also da haben die wirklich sehr viele Ideen auch erstmal, um zu sagen, gut, ich möchte mich dem jetzt nicht so stellen und möchte mich da nicht outen. Aber letztendlich muss man natürlich sagen, das ist schon im Leben einschränkend. Also gerade wenn man sich auch anguckt, wie das politische Engagement ist, da kann man jetzt schon, also da deuten im Moment, da gibt es jetzt keine Studie, die das direkt untersucht, aber es gibt Überlegungen dahingehend, dass auch Personen mit geringer Literalität sich zum Beispiel weniger politisch engagieren und dass das unter anderem daran liegen kann, was jetzt auch die neue Studie zeigt, dass die sich einfach weniger zutrauen. Also es geht weniger darum, dass sie vielleicht etwas nicht wissen oder nicht können, sondern ganz viel darum, was sie sich eigentlich zutrauen. Und wenn man jetzt überlegt, viele Prozesse werden digitalisiert und man kann sich dann vielleicht bei manchen Ärzten nur noch online anmelden für einen Termin oder auch für Termine bei Behörden, dass das dann schon auch zu mehr Überforderung im Moment führen kann.
Herr Fellmer nickt hier im Studio. Also das Zutrauen, das mangelnde Selbstbewusstsein kennen Sie wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, entnehme ich dem Nicken.
Ja, absolut. Also das ist einfach so. Ich hatte es ja angesprochen gehabt, was da einhergeht, ist meistens ein Selbstbild, was geprägt ist davon, dass man sich da nicht sehr befähigt für viele Sachen fühlt. Wie sollte es auch anders sein? Man merkt ja auch ganz konkret, an vielen Dingen kann man einfach nicht so teilhaben wie vermeintlich alle anderen. Dass es nicht alle anderen sind, wissen wir jetzt zunehmend genau.
Ja, Frau Amrhein, im Lernhaus der Volkshochschule Berlin-Neukölln können Betroffene ganz niedrigschwellig Lernangebote kennenlernen und ausprobieren. Wir haben jetzt schon ein paar Gründe gehört, warum Menschen nicht richtig lesen und schreiben können. Was wissen denn die Betroffenen selbst über die Gründe beziehungsweise woran es ihnen eigentlich genau fehlt, um ja irgendwann vielleicht doch nochmal richtig lesen und schreiben zu können?
Ja, also das ist schon, da haben Sie schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Es ist so, es wird sich oft vorgestellt, dass wir Angebote, also zum Beispiel als Volkshochschule Angebote schaffen müssen, die den Leuten etwas geben, was ihnen fehlt. Also man stellt sich vor, sie haben da sozusagen eine Lücke und wir kommen mit einem Angebot, bieten das an und füllen da sozusagen etwas auf. Aber es ist ganz exemplarisch, dass also die Menschen, die zum Beispiel zu uns kommen, sind meistens schon 40 Jahre und älter. Also sie haben schon eine ganz lange Zeit mit ihrer fehlenden Grundbildung gelebt, haben sich arrangiert, haben ein Leben, sind eingespannt und haben oft auch nicht eine richtige Vorstellung davon, wohin sie sich entwickeln möchten und was sie dann dafür brauchen. Also
wie finden Sie das dann gemeinsam raus, wenn die Menschen zu Ihnen kommen?
Ich kann mal ein Beispiel erzählen. Also wir versuchen ganz niedrigschwellig in unserem Lernhaus das zu machen. Wir haben eintägige Informationsveranstaltungen, zu denen Menschen kommen können, unter anderem das Infocafé. Da bieten wir ein Thema an, einmal in der Woche, und die Menschen kommen, informieren sich zu dem Thema, können einfach mal schauen, wer da bei uns so vor Ort ist. Und als wir das erste Mal das Infocafé angeboten haben, haben wir überlegt, welches Thema ein Thema ist, was uns das Haus füllt, was alle Menschen bewegt, wo sie alle zu uns kommen. und haben uns dafür entschieden, das Thema Miete auf den Tisch zu bringen, haben vom Mieterverein jemanden eingeladen und saßen dann dort alleine. Dann habe ich Menschen angesprochen.
Was ist da falsch gelaufen?
Aus unserem Lernhaus habe sie gefragt, naja, warum sind sie denn da nicht gekommen? Ist doch ein Thema, das kann sie ja auch betreffen. Und dann haben die mir gesagt, naja, aber ich habe doch gar keine Mieterhöhung. Wieso sollte ich dorthin gehen? Und das zeigt für mich so, wir begreifen Bildung auch oft als Selbstzweck. Also wir gehen zu einer Veranstaltung, um uns selber irgendwie zu bilden, ob das jetzt mit meinem Leben heutzutage etwas zu tun hat oder nicht. Ich lege mir sozusagen einen Werkzeugkoffer an für Eventualitäten. Und die Leute, die zu uns kommen, denken aber von der anderen Seite her. Also sie agieren aus dem Notfall heraus. Und das ist auch ganz oft so, wenn sich Leute entscheiden, Lesen und Schreiben zu lernen oder nochmal nachzuholen, dass sie da auf ganz große Schwierigkeiten im Beruf zum Beispiel gestoßen sind. Und dort meinetwegen eine Teilnehmerin von uns konnte eine Anleitung für eine Creme nicht richtig lesen. Sie hat in der Altenpflege gearbeitet und hat dann eine Dame mit der falschen Creme ganz Körper eingecremt und wurde dann eben aus dem Job gefeuert.
Mhm. Also dann ist der Leidensdruck offensichtlich so groß, dass sich Menschen dann doch mal auf den Weg machen.
Genau.
Das ist so ihre Erfahrung. Mhm. Manchmal ist es aber auch so, dass die Leute nicht nur sozusagen zu ihnen kommen. Manchmal muss man die Leute auch direkt aufsuchen. Und das tut ein Projekt, das nennt sich Mento, ist ein Bildungsprojekt des Deutschen Gewerkschaftsbundes, ja, mit dem funktionale Analphabeten direkt am Arbeitsplatz erreicht werden sollen. Herr Bernstengel ist auch tätig in der Altenpflege. Er engagiert sich bei Mento und er ist selbst Mentor in einer Seniorenresidenz in Dresden. Herr Bernstengel, wie kommt so ein erster Kontakt zu den Betroffenen zustande?
Das ist ganz verschieden. Also in meinem Fall war es so, dass ich, als ich vor einem Jahr in Leipzig diese dreitägige Grundausbildung gemacht habe zum Mentor, dass ich nach den drei Tagen sofort automatisch im Hinterkopf schon zwei Mitarbeiter bei uns im Haus im Blick hatte, wo ich das Gefühl hatte, okay, den Verdacht oder das Gefühl, was ich vorher hatte, bestätigt sich jetzt hier. Und das waren oder sind Kollegen ja immer noch ganz wertvolle Mitarbeiter, die ich kenne, mit denen ich auch zusammenarbeite. Und dann hat man, wie in meinem Fall, einfach auch eine gute Basis und lädt die sich einfach zum Vier-Augen-Gespräch ein.
Und welche Hinweise gibt es noch, auf die Sie reagieren können? Also die zwei waren Ihnen jetzt offensichtlich schon, ja, auch bevor Sie diese Ausbildung gemacht haben, bekannt. Aber es gibt ja wahrscheinlich auch noch weitere Betroffene.
Also es ist so, dass es ja bei mir so ist durch meine Mentorentätigkeit, dass die Mitarbeiter ja bei mir in der Residenz arbeiten oder auch in anderen Standorten von den KNS-Seniorenresidenzen. Und ich bin als Qualitätsbeauftragter bei mir im Haus eingestellt und begleite Mitarbeiter im Rahmen ihrer Einarbeitung, gegebenenfalls in Vorstellungsgesprächen. Also ich habe zum Beispiel auch Zugriff im Vorfeld auf die Bewerbungsunterlagen, wo man halt einfach Lebensläufe sieht, zum Beispiel, wo meine Residenzleitung oder meine Pflegedienstleitung ja meine Mentorentätigkeit unterstützt und auch weiß und sehr wertschätzt. Und die laden mich zum Beispiel halt auch zum Vorstellungsgespräch ein, wenn im Lebenslauf halt verschiedene Ortswechsel, Angaben zu Förderschulen da sind, vielleicht auch schon Rechtschreibfehler im Anschreiben sind. Es äußert all solche Indikatoren im Prinzip.
Ja. Mhm. Und gibt es auch Menschen, die jetzt wissen, wir haben einen Mentor im Haus, kommen auch Menschen aktiv zu Ihnen, trauen die sich jetzt mal eher so aus sich herauszukommen?
Also es ist so, dass wir ja im Tagesgeschäft in der Pflege bei uns ja einfach auch abgelenkt sind. Ne? Also der Vorrang hat natürlich die Betreuung und die Pflege unserer Bewohnerinnen und Bewohner, denen das auch in dem Moment nicht so wichtig ist. Denen ist wichtig, wie begegnet mir der Mitarbeiter, ne? Ist er nett und freundlich? Also denen ist jetzt das Schriftbild oder die Sprache erstmal nicht so wichtig. Aber ich glaube schon, dass ich im Rahmen auch von Einzelschulungen so ein Vertrauen habe, dass die Mitarbeiter mich halt auch kennen und sie sind auch schon auf mich allein zugekommen.
Und wie reagieren Betroffene, also wenn sie ihnen helfen? Also was macht das mit denen?
Also die fühlen sich sehr wertgeschätzt. Also das was für mich auch so dieses Glücksgefühl auslöst, dass das, was ich tue, gut ist, ist, dass die Mitarbeiter halt bei uns wissen, sie sind ein festes Teammitglied und diese Problematik, nenne ich es jetzt mal, der Schwäche zum Lesen und Schreiben, wird gesehen und ich habe da jemanden, der mir zum Beispiel halt auch angeboten hat, wie es auch vorgekommen ist, dass man gemeinsam zum Lesecafé in Dresden geht, dass man schaut, wie jetzt auch dieses Jahr noch ansteht, dass durch Arbeit und Leben Sachsen e.V. es halt durch Basiscom Plus ein Angebot gibt, wo Dozenten direkt zu uns in die Einrichtung kommen und eine Mitarbeiterin oder zwei Mitarbeiter direkt am Arbeitsplatz unterrichten. Und das schafft einfach Vertrauen. Und das sind Mitarbeiter, die tun dann auch ein Stück weit mehr für einen Arbeitgeber. Also die sind froh, dass sie an Bord sind.
Analphabetismus in Deutschland. Wir reden in Campus und Karriere, wie es dazu kommt und welche Lösungsansätze es gibt. Sie können sich unter der 00800 4464 4464 in unserer Gesprächsrunde beteiligen oder schreiben Sie uns an campus@deutschlandfunk.de. Mal eben etwas lesen oder aufschreiben, das ist für mehr als 6 Millionen Menschen in Deutschland ein Problem. In Campus und Karriere haben wir jetzt schon einiges über Ursachen erfahren und in dieser Runde wollen wir darüber reden, welche Angebote Betroffenen wirklich helfen. Frau Koppel von der Pädagogischen Hochschule Weingarten, welche Angebote haben sich denn aus wissenschaftlicher Sicht bewährt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage, die wir noch gar nicht so genau aus wissenschaftlicher Sicht beantworten können. Es gibt verschiedenste Angebote. Es gibt klassische Alphabetisierungskurse, es gibt Grundbildungskurse, die halt etwas über die Schriftsprache auch hinausgehen inhaltlich.
Oder auch Bildung am Arbeitsplatz, haben wir eben das Beispiel aus dem Mentor-Projekt gehört.
Mhm. Bildung am Arbeitsplatz, das kann halt entweder auch berufsbezogen sein. Manchmal sind es aber auch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, reine Alphabetisierungskurse, die dann im Arbeitsplatz integriert sind, zeitlich und örtlich, also organisatorisch. Es gibt Grundbildungszentren, was auch so ein niedrigschwelliges Angebot ist für Personen, die so oftmals im Landkreis dann, die Zentren sind im Landkreis dann integriert und da gibt es dann auch sowas wie manchmal Angebote, um die Schriftsprache zu verbessern, aber vielmehr geht es darum, Kontakt mit Leuten zu knüpfen oder gegebenenfalls Personen mit geringer Literalität dann auch weiter zu vermitteln oder die einzubinden örtlich, dass die auch ihr Netzwerk stärken können. Es gibt mehr Generationenhäuser. Also so gesehen, da gibt es verschiedenste Angebote und man kann jetzt auch nicht sagen, für alle Personen mit geringer Literalität ist genau das Angebot vielversprechend. Also letztendlich geht es immer darum zu gucken, wen hat man eigentlich vor sich und was braucht die Person eigentlich, was für Hintergründe hat sie und dann gucken, wie kann man diese Person unterstützen. Und oftmals gehen Berufsorientierung oder berufliche Grundbildung mit der literalen Grundbildung auch einher, weil natürlich Personen mit geringer Literalität, ein Großteil der Personen oder also um die Hälfte herum sind auch erwerbstätig, aber man kann natürlich auch mit also den Betroffenen aufzeigen, natürlich hier, wenn sie oder du die Literalität so ein bisschen verbessern, dann gibt es nochmal beruflich auch andere Perspektiven.
Bundesbildungsministerin Karliczek hat ja im Frühling diesen Jahres eine zweite LEO-Studie zum Thema Analphabetismus, ja im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht ein bisschen gefeiert, als Erfolg unseres Bildungssystems herausgekommen ist. 2011, da gab es die erste LEO-Studie, da war noch von 7,5 Millionen Menschen die Rede, die nicht richtig lesen und schreiben können. Und in der jetzigen Studie waren es eben über 1 Million weniger, also nur noch in Anführungsstrichen 6,2 Millionen Menschen. Wie erklären Sie sich den Rückgang als Erfolg unseres Bildungssystems?
Ja, das wurde auch in den Medien viel diskutiert. Als Erfolg unseres Bildungssystems kann man das, was die Zahlen zeigen oder was die Studie zeigt, erstmal nicht verbuchen. Also das muss man ganz klar sagen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit diesen Zahlen umzugehen und es gibt Berechnungen auch dazu. Letztendlich könnte man ja auch sagen, grob die Zusammensetzung derjenigen, der jetzt an der Studie, also an der aktuellen teilgenommen haben, ist eine etwas andere. Und ja, man kann mutmaßen, wenn die Zusammensetzung so wie damals 2011 gewesen wäre, wäre ein so starker Rückgang gar nicht zu verbuchen gewesen. Also letztendlich, man spricht immer in der empirischen Forschung von Signifikanzen. Also man kann sagen, dieser Unterschied, der ist so gesehen nicht signifikant. Und deswegen kann man jetzt sagen, okay, jetzt 2018 ist die Studie durchgeführt worden oder die Zahlen ausgewertet worden, 2019 veröffentlicht. Also man kann jetzt nicht sagen, in der Zeit von 2011 bis 2019 gibt es weniger funktionale Analphabeten.
Soweit, also um es mal zusammenzufassen, Frau Koppel, wir ja, wir stehen eigentlich auf der, oder wir treten auf der Stelle, wie man immer so schön sagt.
Ja, das würde ich nun wiederum auch nicht sagen, weil in der Zeit natürlich trotzdem viel passiert ist. Also die Leo-Studie 2011, die hat natürlich einen großen Aufschrei provoziert und jetzt wird sich natürlich mit viel mehr Aufmerksamkeit dem gewidmet und die Projekte, die durchgeführt werden, auch sowas wie Mento zum Beispiel, da werden natürlich Erkenntnisse verbucht oder die sammeln Erfahrungen, die sehr wohl helfen, natürlich mehr darüber zu erfahren, wie können wir den Personen eigentlich helfen. Man muss natürlich gleichzeitig auch sagen, wenn man sich jetzt andere Studien anschaut, es gibt eine Studie, die heißt IGLU-Studie, da wird deutlich, dass doch in den letzten Jahren mehr Personen ohne Schulabschluss die Schule verlassen haben, also die Schule verlassen haben, ohne einen Abschluss gemacht zu haben. Also das heißt, letztendlich kann man sagen, da kommt vielleicht tatsächlich auch noch mehr Herausforderungen auf uns zu.
Herr Fellmann nickt hier im Studio.
Ich würde auch gerne etwas dazu sagen. Also ich möchte es vielleicht noch klarer sagen. Also aus meiner Sicht ist es schon so, dass sich nicht viel getan hat. Sieht man jetzt in den Zahlen auch. Dazu gibt es auch eine Folie bzw. ein Blatt in der Leo-Studie, kann jeder nachlesen. Das Blatt heißt, ich habe es hier vor mir liegen, was wäre, wenn die Bevölkerungszusammensetzung 2010 so gewesen wäre wie 2018? Das Blatt endet dann unten drunter. Das heißt, wenn die Bevölkerungszusammensetzung 2010 so gewesen wäre wie 2018, hätte sich der Anteil gering literatisierter Erwachsener nicht verändert. Das ist eine Folie von, das spricht ja für sich. Und es ist also wirklich so, dass sich da in den Zahlen erstmal gar nichts getan hat. Und ansonsten hat sich meiner Meinung nach auch noch viel zu wenig getan, weil wir haben nach wie vor immer Schwanken zwischen 30.000 bis 40.000 Menschen, die nur in die Kurse gehen. Und das hat sich in all den Jahrzehnten, die es jetzt die Alphabetisierung in Deutschland schon gibt, circa 40 Jahre, also die Bemühungen in der Richtung, nicht großartig geändert bis heute. Und das spricht, finde ich, auch für sich. Also und dann wird ganz, ganz viel Geld inzwischen da, also Millionen, was ja auch gut ist, investiert. Aber es kommt nicht bei der Basis an. Die Kurse sind teilweise oder sogar noch sehr, sehr häufig immer noch so teuer, dass Betroffene sich nicht leisten können. Ländlich gibt es viel zu wenig Kursangebot. Also ich glaube, da muss sich ganz viel ändern. Ganz viel Geld wird auch in Werbekampagnen investiert, die die Menschen einfach nicht erreichen. Also ich habe relativ häufig auch Publikum vor mir und dann frage ich immer so in die Runde, wer hat denn die oder die Kampagne überhaupt wahrgenommen? Wer weiß denn von den Zahlen? Und wenn es nicht gerade Menschen sind, die sich eh für das Thema schon interessiert haben, die da vor mir sitzen, wenn es so ein Bevölkerungsdurchschnitt ist, dann ist es wirklich 5%, wenn überhaupt, und das ist sehr hochgegriffen, von denjenigen, die da immerhin schon in so eine Veranstaltung mal gegangen sind oder dann zu mir gegangen sind und haben sich schon mal für das Thema interessiert. Also insofern muss da viel passieren.
Da merke ich auf jeden Fall, dass Sie das emotional ganz schön mitnimmt, Herr Fellmer. Vielleicht auch emotional betroffen ist unser erster Hörer, Herr Eberhard Ockel, der sich meldet und ja familiär mit dem Thema zu tun hat. Wie, Herr Ockel?
Ja. Hallo?
Ja, ich grüße Sie in dieser Runde. Genau. Wie ist Ihre Meinung zum Thema oder Ihre Erfahrung, die Sie auch mit Analphabetismus gemacht haben?
Ich will vielleicht ein bisschen
ausholen. Aber nur ein ganz kleines bisschen.
Mein immer noch großes Interesse, also ich bin Deutschdidaktiker gewesen, 32 Jahre lang an der Universität Vechta, ehemals angeschlossen der Universität Osnabrück. Also die haben zwei Partner gebildet. Habe ich bis heute festgestellt, dass meiner Ansicht nach dem Rechtschreibunterricht und überhaupt der Differenzierung im Unterricht über das Rechtschreiben zu wenig Wert beigemessen wird. Die Kinder dürfen nicht selber finden, wie man schreibt. Und es gibt ganz, ganz kluge sprachdidaktische Forschungen, die werden ganz offensichtlich nicht zur Kenntnis genommen. Es heißt immer noch in den Schulen, du musst die Regeln auswendig lernen und dann ist es eben der Duden und da sind es über 140 und das ist natürlich total bescheuert, weil die Kinder das einfach nach dem Vogelfriss- oder Stirb-Prinzip aufgedrückt werden. Das ist das Erste. Das Zweite ist, und deswegen hatte ich angerufen, ich habe eine Nichte, die ist Konrektorin einer Grundschule in Rosenheim. Die hatte einen Sohn, der hatte deswegen große Schwierigkeiten beim Schreiben und beim Lesen, weil er, wie sie festgestellt hat, von rechts nach links las und deswegen natürlich riesengroße Schwierigkeiten mit der Entzifferung hatte. Sie ist darauf aufmerksam geworden, weil der in einer Weise schrieb, die ihr total bekloppt vorkam. Sie hat zuerst gedacht, der wäre irgendwie geistesgestört, und dann hat sie zunehmend beobachtet, dass er eben immer das Wort, auch mit den Blicken, ne, das Wort von rechts nach links entschließen versuchte, und das ist natürlich nicht geglückt. Und deswegen hat sie Materialien für ihn entwickelt. Ja. Und das Dritte, was ich sagen möchte, ist...
Ja, aber nur noch einen dritten Punkt, weil es sind noch sehr viele Hörer in der Leitung, also dem möchten wir auch noch eine Gelegenheit geben.
Ich selber habe versucht, über die Verkürzung und die logische Verknüpfung im Satzspiegel Alphabeten ein bisschen ihre Aufgabe zu erleichtern. Und da bin ich auch mit dem Klett Verlag darüber ins Geschäft gekommen.
Das ist jetzt aber ein sehr spezielles Thema, Herr Ockel. Ich danke Ihnen erstmal für die zwei Punkte, die ich gerne mitnehme, und einen Punkt vielleicht noch mal kurz an die Frau Koppel gespielt. Da geht es ja auch um Diagnostik. Also gibt es heute modernere, bessere Methoden zu diagnostizieren? Da liegt offensichtlich eine Schwäche vor, rechtzeitig zu erkennen, welche auch immer.
Ja, also es gibt inzwischen mehr Methoden zu diagnostizieren. Einmal muss man natürlich sagen, Legasthenie, die Leserechtschreibschwäche, die ist ja nun auch seit vielen Jahren inzwischen anerkannt, und es gibt Diagnosemethoden. Das heißt, da kann man auch nochmal differenzieren zwischen Personen, die eben diese Leserechtschreibschwäche haben, und Personen, die sie gegebenenfalls nicht haben. Und es gibt zusätzlich auch inzwischen mehr Material, mit denen geringe Literalität oder überhaupt die literalen Kompetenzen bei Erwachsenen, muss man jetzt ja auch sagen, also es geht ja jetzt weniger um Kinder, sondern es geht um Erwachsene, diagnostizieren kann. Wobei man auch da sagen muss, da stimme ich Herrn Fellmer durchaus zu. Also wir haben noch sehr, sehr viel zu tun. Es gibt ganz viel Bedarf, und auch in dieserlei Hinsicht gibt es auch Bedarf. Es gibt Diagnostikmethoden, die sind aber zum Teil relativ aufwendig. Es gibt andere, die sind etwas zu komprimiert. Also da gibt es welche inzwischen, die sind auch durchaus gut, aber da ist durchaus Bedarf an Weiterentwicklung.
Bleiben wir nochmal bei den Erwachsenen. Und bevor Herr Ockel uns erreicht hat, ging es ja auch darum, wie viele Erwachsene funktionale Analphabeten überhaupt auch durch Didaktikkurse erreicht werden. Frau Amrhein, Sie arbeiten da ja schon sehr lange in diesem Bereich. Warum ist das so schwierig, Menschen, die es betrifft, in die Kurse zu holen?
Also ich denke, zum Ersten ein Problem ist, dass wir Angebote über Schriftkultur bewerben, also mit Flyern, Postern, Webseiten und so weiter. Und die Menschen, die Probleme haben mit dem Lesen und Schreiben, natürlich jetzt nicht unbedingt über diese Kanäle angesprochen werden können. Was ich jetzt immer wieder rausgehört habe und was ich auch für einen ganz zentralen Punkt halte, ist, wir brauchen Mediatoren. Also wir brauchen Menschen, zu denen die Menschen, die betroffen sind, Vertrauen haben, denen sie sich öffnen. Und ich habe jetzt zum Beispiel bei den Teilnehmern, die durch unser Haus gingen, nie das Problem gehabt, dass sie nicht über ihre Schwächen auch sprechen würden. Also Leute sprechen sehr offen darüber. Was gebraucht wird, ist eben Vertrauen, und zwar Vertrauen auf Augenhöhe. Dass man nicht auf sie herabschaut, sondern sie haben ja auch sehr viel geleistet in ihrem Leben. Und nur weil in Deutschland eben die Schriftkultur so hoch an so hoher Stelle steht, ist das eben so ein Problem. Und halte ich für die Hauptschwierigkeit.
Welche besonderen didaktischen Methoden oder welche Bücher, Materialien setzen Sie ein? Also da kann man ja auch nicht die Fibel aus der ersten Klasse wieder aus der Schublade holen, denke ich mal.
Nee, das ist in der Tat eine große Herausforderung. Wir haben auch sehr viel ausprobiert an unserer Volkshochschule und sind dann bei den Materialien des Deutschen Volkshochschulverbandes hängen geblieben. Also wir haben auch dort damit angefangen, haben dann aber zwischendurch alle möglichen anderen Materialien getestet. Und das ist in der Tat so, dass Menschen sich eben auch nicht ernst genommen fühlen, wenn auf dem Blatt lauter Bärchen abgedruckt sind oder sowas. Und diese Materialien sind eben sehr lebensnah. Und da steuern wir natürlich noch hinzu, meistens Texte aus dem Alltag. Also weil es soll ja auch darum gehen, dass Menschen eben nicht nur lesen und schreiben richtig lernen, sondern es eben auch anwenden lernen.
Es war ja auch eben so von Alphabetisierung am Arbeitsplatz die Rede. Wenn da jetzt einfach, ich sage jetzt mal so 0815 Alphabetisierungskurs stattfindet, dann bringt er sicherlich nicht so viel, als wenn er vielleicht gezielt auf die Bereiche eingeht, wo derjenige auch tagtäglich mit zu tun hat.
Ja, also es ist auf jeden Fall so, in der ganzen Zeit, in der wir das Lernhaus offen haben, habe ich selten Leute getroffen, die nicht in kürzerer Zeit auch lesen und schreiben lernen können. Also es geht da um viel mehr. Es geht auch um Strategien, es geht um Techniken. Wenn ich jetzt weiß, wie ich einen Kalender, also wie ich das meinen Termin da eintrage, sodass er rechtschreibtechnisch richtig ist, muss ich trotzdem noch wissen, wie benutze ich überhaupt den Kalender. Und ganz oft gehen diese Sachen einher, dass eben Menschen Probleme haben im Bereich Grundbildung und Lerntechniken, Lernstrategien, sich Ziele zu setzen, die auch so in kleine Schritte aufzuteilen, dass man zwischendurch Erfolge hat, dass man sich selbst wieder motiviert. Und das ist alles ein großes Paket. Und wir haben zum Beispiel bei uns auch eine Lernberatung, die ist ganz, ganz zentral wichtig, weil es da eben mit der einzelnen Person darum geht, wo genau hakt es. Mhm. Das ist natürlich auch nicht bei allen Leuten gleich.
Herr Bernstengel, wie lange dauert es denn, oder beziehungsweise wie motivieren Sie die Leute, dass sie auch, wenn sie Alphabetisierungsmaßnahmen dann sich denen öffnen, dass sie auch dabei bleiben? Weil ich stelle mir das unheimlich anstrengend vor, zusätzlich zu meiner Arbeit in der Seniorenresidenz, die ist wahrscheinlich auch kräftezehrend, dann noch irgendwelche Kurse zu besuchen. Also wie motiviert man da?
Also das Gute ist ja bei den Projekten, die jetzt so gerade mit Basiscom Plus was angeboten wird, wo direkt die Dozenten zu uns in die Einrichtung kommen, da gab es zwei positive Durchläufe schon in der Residenz in Radebeul und in Wilsdruff, wo durch meine Mentorentätigkeit hier in Dresden ist problemlos, ich glaube ohne Probleme gingen das 6 bis 8 Mann die Gruppe füllten, wo man das vermutet hat erstmal und wo die Dozenten dann halt auch im Feintuning geguckt haben, okay, wo liegen da die Baustellen bei jedem Einzelnen? Und das war während der Arbeitszeit. Also das, was ich super finde, weil Sie das auch gerade sagen, Frau Brinkmann, natürlich ist die Bereitschaft, so ist meine Wahrnehmung bei meinen Leuten, die ich begleite, erstmal größer, wenn man sagt, pass auf, du hast Familie zu Hause, du hast Kinder, du bist vielleicht alleinerziehend, hast auch eine Backe noch zu tun nach der Arbeit. Wir machen dir ein Angebot, vereinbaren das mit dem Dienstplan und das sind halt 3-4 Stunden donnerstags von 9 bis 12 Uhr. Und dann können die damit gut umgehen, so ist meine Erfahrung.
Herr Fellmer, aus Ihrer Sicht, also wie lange hat das gedauert, wie viel Kraft hat es gekostet, am Ball zu bleiben, wenn ja in dem Moment, wo der Punkt erreicht ist, dass man sagt, jetzt möchte ich es aber wirklich nochmal lernen, vielleicht weil ich es muss, weil ich es will, warum auch immer, aber wie lange dauert es und wie viel Kraft kostet es?
Also für mich gesprochen, ich habe mich circa 10 Jahre dann als Erwachsener alphabetisiert, über Kurse in der Volkshochschule, nachher aber auch ganz viele andere Maßnahmen, wenn ich es mir leisten konnte, mal Privatunterricht. Ich habe die ersten Programme, die es dann diesbezüglich schon gab, genutzt, also all möglichen Maßnahmen, die ich irgendwie heranziehen konnte. Es hat ganz viel Kraft gekostet, weil man selbst gar nicht unbedingt den Fortschritt sieht. Man fällt wieder in die alten Muster, dass man sich dann das doch wieder nicht zutraut. Und das war also ein ganz langer Prozess, der viel Kraft, aber auch viel Geld, davon mal abgesehen, gekostet hat. Und ich möchte noch mal einen Punkt zu der Zielgruppengewinnung auch oder zum Motivieren der Betroffenen sagen, weil vorhin auch Frau Amrain schon gesagt hat, da geht es also auch viel um Vertrauen. Und ich glaube einfach, wenn wir den Fokus viel mehr noch darauf legen, dass Menschen als Mentoren auch praktisch agieren und als Vorbilder, sagen wir jetzt mal, auch die selbst betroffen sind. Und wenn wir da die Selbsthilfegruppen, die es jetzt zum Beispiel in Deutschland schon gibt, über 12, noch viel mehr stärken. In dem Zusammenhang sind wir jetzt auch gerade dabei, einen Dachverband Alpha Selbsthilfe zu gründen, um halt genau diese Strukturen zu stärken und um selbstbestimmt und eigenverantwortlich auch dem Thema einfach nochmal ein anderes Gesicht zu geben und uns da einzusetzen. Das macht, glaube ich, ganz viel, weil wir haben da auch ganz tolle Erfolge jetzt schon in den Selbsthilfegruppen, wo dann praktisch wirklich Menschen, die selbst mal das Problem hatten oder noch selbst dabei sind zu lernen, als Mentoren und als Mutmacher agieren und dann teilweise ja in Volkshochschulen mehr Kursteilnehmer dadurch in die Kurse finden, als über das Werbeetat der eigenen Volkshochschule. Solche Beispiele gibt es inzwischen schon. Ja.
Frau Amrain, vielleicht wollen Sie was dazu ergänzen?
Ja, also finde ich, da hat Herr Fellmer auf jeden Fall recht.
Ja, arbeiten Sie denn auch mit solchen Möglichkeiten, dass Sie quasi Betroffene selbst wieder einbinden, auch in Werbekampagnen, sage ich jetzt mal, um Mut zu machen, dabei zu sein?
Ja, das passiert von selbst. Also bei uns ist es auch so, dass ein großer Teil der Leute kommt über Menschen, die schon mal an einem Lehrgang teilgenommen haben. Also sie bringen ihre Cousins, Freunde, erzählen es im Freundeskreis und also bei uns ist es eben auch so, dass wir unseren Lernort ganz kieznah aufgebaut haben, dass man einfach so hereinspazieren kann ohne Angst und eben Leute, die schon mal dort teilgenommen haben, auch anderen erzählen können, man kann da einfach kommen, da wird man nicht groß gefragt. Man kann auch mal an einer Infoveranstaltung zum Beispiel teilnehmen, da muss man überhaupt nicht den Mund aufmachen, kann erstmal schauen und sich dann langsam herantasten. Also das ist auf jeden Fall neben den Teilnehmern, die über die Jobcenter natürlich kommen, die kommen dann aus dieser Notschiene heraus sozusagen, ist das der größte Anteil der Leute. Also wirklich über Verwandte.
Ja.
Freunde.
Mechthild Veronika Burkhardt hat uns aus Kassel angerufen. Frau Burkhardt, Ihre Meinung, Ihre Erfahrung zum Thema?
Ja, also ich bin Förderschullehrerin, Sprachheillehrerin und ich wollte zwei Punkte, aber ich fange mal mit einem Punkt an. Ich wollte eigentlich, weil ich auch Einblick als über die ambulante Sprachförderung an Grundschulen in den Deutschunterricht der Grundschulen gemacht habe, wollte ich dazu sagen, dass ganz praktisch ist es so, wenn jetzt ein Kind in einer ersten Klasse lesen lernt, dann geht am Anfang alles ganz langsam und nachher, wenn die Verbundlaute kommen, also CH1, CH, Au, Oi, also das sind schwere Laute für Kinder, die mit dem Lesen Schwierigkeiten haben. Wenn das jetzt noch nicht eine ausgewachsene Leseschwäche ist, dann ist das erstmal ein Kind, das viel langsamer diesen Prozess durchläuft. Und jetzt ist es aber so, dass an den Grundschulen durch diese Lehrplanbindung ein Lehrer im Deutschunterricht der zweiten Klasse einfach den Stoff der zweiten Klasse unterrichten muss. Also als ich das mal so wahrgenommen habe, habe ich gedacht, da fängt schon so ein Leid für die Kinder an, weil sie am Anfang erstmal kompensieren. Also bis das wirklich dann diagnostiziert ist und feststeht, dann ist schon ganz viel Zeit vergangen. Das wäre zum Beispiel eine konkrete Veränderung, wo in dem Schulsystem, in der Schule selbst, wenn die Lehrer da befreit würden. Also das sind ja, wie schon in der Sendung deutlich wurde, auch Kinder, die normal intelligent sind, aber in diesem Prozess eben viel langsamer und mit viel mehr Schwierigkeiten behaftet.
Also eine individuellere Förderung bekommen.
Ja, im Unterricht. Also zum Beispiel in den Schreibphasen, wenn man hat ja mündlichen Unterricht im Deutsch, dann hat man aber auch was Schriftliches. Wenn das Kind dann, das so große Probleme hat, noch an dem Stoff arbeiten dürfte, der nicht aktuell besprochen wurde, sondern wo es sozusagen sein Lesebuch oder so oder was immer es dann ist, nehmen darf, und nach dem, meinetwegen in der Klasse 2, nach dem Stoff des zweiten Halbjahres der Klasse 1 lernen kann, ganz im Anfangbereich, dann würde das schon eine Veränderung sein. Also die Schule leistet es sich ja, dass Menschen 11 Jahre oder länger zur Schule gehen. Und es wird ja, wie auch der Herr Fellmer gesagt hat, immer komplexere Texte.
Aber wie sind die? Genau, aber es setzt aber auch voraus, Frau Burkhardt, dass Lehrer auch sensibilisiert sind dafür, dass ein Schüler, Sie sagen, die Schüler kompensieren viel. Das hat der Fellmer ja auch getan. Genau. Bis man das erstmal entdeckt, muss man ja auch einen gewissen Spürsinn haben oder ein Handwerkszeug.
Ja, also ich glaube, durch die Inklusion, dass aber die Grundschullehrer da immer sensibilisierter sind, ja, das stimmt. Es fällt aber schon auf, wenn ein Kind langsamer ist mit dem Lesen. Und es müsste natürlich auch eine Entstigmatisierung da sein, ne? Wenn das Kind zum Beispiel zurück ist, dass man einfach darüber spricht, ganz offen.
Mhm. Frau Burkhardt, würden Sie Herrn Fellmer vielleicht mal Gelegenheit geben, Ihnen zu antworten, weil der liegt schon die ganze Zeit. Und reagieren Sie mal kurz drauf.
Weil Frau Burkhardt, was Sie da sagen, das spricht mir wirklich aus dem Herzen, weil es passiert ja einfach, wenn ein Kind einen gewissen Prozess nicht mitverstanden hat, dann ist es einfach abgehängt. Ich will mal ein Beispiel nennen, wenn die Begrifflichkeiten, Verb, Adjektiv oder aufkommen und hinterher das Regelwerk sich daran erklärt, wenn es dann um die Grammatik geht und wenn man dann schon mal gar nicht weiß, was die einzelnen Worte bedeuten, das ist jetzt nur ein Beispiel, dann kann man das Fortlaufende einfach nicht verstehen. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, der mir in dem Zusammenhang gleich einfällt. Ja? Und dann die Lehrer, die müssten einfach, meiner Meinung nach, die Lehrer sind nicht dran schuld, die müssten einfach eine fundiertere Ausbildung noch bekommen und vor allem dann natürlich, wie Sie eben auch gesagt haben, die Zeit haben, um mit dem einzelnen Kind dann dementsprechend auch arbeiten zu können. Und das und dann haben Sie die Inklusion, das vielleicht noch gesagt, angesprochen, die ich als so richtig und wichtig erachte, aber dafür müssen die Rahmenbedingungen da sein.
Ja, stimme ich Ihnen auch zu.
Und sonst geht es halt ja nicht, gell? Ja.
Vielleicht darf ich einen Punkt sagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das stimmt, aber ich habe mal so gehört, dass in Finnland sich jede Grundschule einen Speziallehrer leistet. Das bedeutet, dass es ein Lehrer, der nicht im Stundenplan gesteckt ist, also ein solcher Lehrer pro Schule, der 5 Tage in der Woche da ist und alle seine Stunden geben könnte für Fördergruppen. Das finde ich zum Beispiel toll.
Ja. Ob es das nun gibt in Finnland oder nicht, ich finde, das klingt erstmal toll. Frau Burkhardt, vielen Dank für diesen Punkt. Ich möchte Frau Koppel vielleicht nochmal Gelegenheit geben. Wir reden jetzt immer über die Lehrer. Klar, sie sind nicht schuld, aber an der Pädagogischen Hochschule Weingarten geht es ja auch um Alphabetisierung. Gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel auch in der Lehrerbildung das zu lernen? Wie wird das denn von den Lehrern oder den angehenden Lehrern angenommen? Also wie weit sind die da?
Also man muss sagen, eine Sache möchte ich dazu noch sagen. Es gibt ja schon eine, kann man fast sagen, professionelle Ausbildung dahingehend. Es gibt nämlich einen Masterstudiengang an der PA Weingarten für Alphabetisierung und Grundbildung. Der ist bisher noch einzigartig in Deutschland und möchte ich auch gerne hier nochmal Werbung für machen, wenn ich das darf an dieser Stelle. Also wo wirklich dann auch tatsächlich das Augenmerk darauf gelegt wird und sich damit beschäftigt wird, wie kann man das eigentlich erkennen und was tut man und wie lernt die Person eigentlich. Also da gibt es inzwischen auch schon strukturell verankerte Maßnahmen. In der Lehrerbildung selbst, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, in der normalen Lehrerbildung ist das nicht systematisch integriert, beziehungsweise also jetzt nicht im Studienverlauf vorgesehen, verpflichtend. Natürlich ist es so, wenn an der Hochschule Professoren oder auch Lehrende sich mit dem Thema auseinandersetzen, dass die das dann auch in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung einbringen, so wie ich ja auch meine Forschung mit einbeziehe. Diejenigen, die angehenden Lehrkräfte aus Erfahrung heraus, muss ich sagen, die sind erstmal sehr überrascht auch, dass der Anteil gering literalisierter Erwachsener in Deutschland so hoch ist. Also das Phänomen ist wenig bekannt bei den Studierenden, also den angehenden Lehrkräften, fast gar nicht bekannt. Und ich glaube, dass das tatsächlich auch ein Punkt ist, den man sich annehmen sollte. Also da zumindest so eine Sensibilisierung auch zu schaffen, auch wenn es vielleicht jetzt nicht systematisch mit einem großen Umfang integriert werden könnte, sollte aber dennoch, denke ich, da mehr ein Augenmerk drauf gelegt werden in der Lehrer- und Lehrerinnenausbildung.
Und zum Schluss würde ich auch ganz gerne noch ein Augenmerk auf die Kinder von funktionalen Analphabeten lenken. Also da ist die Rede von insgesamt 4,5 Millionen Kindern hier in Deutschland, die mindestens einen Elternteil haben, was eben sehr schlecht lesen oder schreiben kann. Wie sollte denen begegnet werden? Da frage ich jetzt mal ganz offen in die Runde. Herr Fellmer vielleicht?
Wie sollte denen begegnet werden? Mit einem System, was genau da die Verantwortung übernimmt, wo das Elternhaus es nicht leisten kann, was vorhin auch ja schon angesprochen worden ist. Wir brauchen einfach ein Schulsystem oder Schulsysteme, ja, oder sind ja nicht nur eins. Und die Nähe zu den Kindern haben, dadurch die Bindung oder das Verhältnis aufbauen können, das zu erkennen, dann die Zeit, um mit den Kindern adäquat arbeiten zu können, natürlich dann auch schon gesagt, die Methodenvielfalt an der Hand, um dann so individuell auf die Kinder eingehen zu können, wie man es müsste. Und weil die Kinder sind nicht selbstbestimmt und sie sind nicht eigenverantwortlich und sie hinterfragen auch nicht, ob das jetzt in Ordnung ist, was da mit mir geschieht, wenn Erwachsene mit ihnen arbeiten. Sie gehen davon aus, das ist alles richtig und sie suchen dann wirklich nur die Fehler bei sich selbst und was das für Konsequenzen hat, habe ich ja vorhin auch schon angesprochen.
Frau Amrein, noch kurz die Frage an Sie. Haben Sie Kontakt durch die Volkshochschule zu Kindern, die betroffen sind?
Ja, natürlich. Unsere Teilnehmer haben ja auch alle Kinder. Und ich denke, was jetzt noch gar nicht gesagt wurde, ist, viel Arbeit findet außerhalb der Schulen statt. Also alle Kinder, die ich kenne, haben so viele Hausaufgaben, bei denen ihnen die Eltern helfen. Und unsere Teilnehmer zum Beispiel können ihren Kindern zu Hause nicht bei den Hausaufgaben helfen, weil sie eben selber diese Inhalte auch nicht können. Und das halte ich für eine ganz große Herausforderung noch. Da muss sich an der Schule dringend was ändern.
Zum Beispiel durch den weiteren Ausbau oder Verbesserungen von Ganztagsschulangeboten nehme
genau,
ich mal an.
Genau, zum Beispiel.
Ja, und damit kommen wir zum Ende der Sendung. Sie hören schon langsam die Musik hier im Hintergrund aufsteigen. Wir haben in Campus und Karriere über Analphabetismus in Deutschland gesprochen mit unseren Gästen Tim Thilo Fellmer, Buchautor und ehemaliger funktionaler Analphabet, Ilka Koppel, Juniorprofessorin an der Pädagogischen Hochschule Weingarten, Nicola Amrein, zuständig bei der Volkshochschule Berlin und Köln für den Bereich Grundbildung, und Nils Bernstengel, Mentor im Alphabetisierungsprojekt Mentor. Vielen Dank an die Runde und an alle, die sich telefonisch und auch per Mails beteiligt haben. Am Mikrofon war Regina Brinkmann. Ich wünsche noch einen schönen Radionachmittag, zum Beispiel gleich mit Corso und dem neuen Album von Iggy Pop.